Deutschlandfunk, Büchermarkt.
2019 war für sie ein großes Jahr. Sie gewann mit ihrem Debüt den Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis und wurde nominiert für die Serafina. Die Illustratorin Hanna Brückner ist heute Gast im Büchermarkt und es begrüßt sie Ute Wegmann. Mein fantastisches Baumhaus, so hieß das erste Bilderbuch und war gar kein 24 Seiten übliches Bilderbuch, sondern ein Leporello. Hanna Brückner, Sie haben an der Hochschule für angewandte Wissenschaft studiert. War das die Abschlussarbeit und warum haben Sie sich für ein Leporello entschieden?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Das war meine Abschlussarbeit, 2018. Und ich habe mit der Idee, dass es ein Baumhaus wird, ein bisschen getüftelt. Und es war relativ schnell klar und ja sehr ersichtlich für mich, dass es ein Leporello werden muss, weil das formal für mich einfach total Sinn gemacht hat.
Vielleicht sagen Sie ein bisschen dazu, was Sie da gemacht haben, was Sie da aufgebaut haben mit dem Leporello?
Genau, es geht um einen ganz, ganz, ganz hohen, großen Baum, wo man dann einem Protagonisten quasi von unten, von den Wurzeln, vom Stamm bis ganz nach oben ins Blätterwerk immer weiter folgen kann. Und überall begegnet man Gestalten und Nachbarn und ja, Wesen, die dort wohnen. Und irgendwie hat das für mich gar keinen Sinn gemacht, das von links nach rechts zu erzählen und mit Seiten, die man umblättert, sondern dass das von unten nach oben gehen muss natürlich.
Geboren 1989 in Berlin, ging sie, wie ich schon sagte, zum Studium nach Hamburg. Was hat sie nach Hamburg an die Hochschule für angewandte Wissenschaft gezogen?
Ich habe mich relativ früh an Kunsthochschulen beworben und habe da auch schon vorm Abitur so ein bisschen die Augen offen gehalten und habe mich zuallererst in Leipzig beworben. Da wollte ich eigentlich ganz gerne hin und hatte da auch schon eine Aufnahmeprüfung gemacht, aber das hat leider nicht geklappt. Dann bin ich auf Hamburg gestoßen und mich hat da vor allen Dingen gefreut, dass es wirklich einen Illustrationsstudiengang gibt und nicht nur, oder nur ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber viel gibt es ja irgendwie Grafikdesign oder irgendwie andere Sachen, wo dann Illustration auch so ein bisschen mit dabei ist. Und Hamburg hat es da eigentlich ein wahnsinnig großer Standort mit ganz vielen Professuren, halt wirklich nur für Illustration. Und das fand ich irgendwie toll, dass ich da gemerkt habe, ach, ich kann ja auch wirklich Illustration studieren und nicht so nur einen Kurs belegen. Und das fand ich dann ganz spannend. Und ja, dann hat es da auch sofort geklappt mit der ersten Bewerbung. Das war ganz toll.
Wenn man sich jetzt für so ein Studium entscheidet, könnte auch eine Professur, ein Lehrender ausschlaggebend sein, dass man sagt, da gehe ich lieber an die Hochschule als an eine andere?
Also ich war da 18, 19, als ich mich entschlossen habe, das zu studieren. Und da habe ich mich einfach gar nicht richtig ausgekannt, glaube ich, in dem Bereich, wer wo lehrt. Ich weiß, dass ganz viele bei uns in Hamburg, gerade so aus dem Comic-Bereich, wirklich an die Hochschule kommen, gerade wegen zum Beispiel Anke Feuchtenberger, bei der dann alle unbedingt studieren wollen. Und da gibt es so einen ganz großen Zug. Aber da habe ich mit 19 noch gar keine Ahnung gehabt, wer da wo wie sitzt und ob das irgendwie eine tolle Idee wäre.
Es gibt ja gerade in der Illustration auch viele Künstler, Künstlerinnen, die Autodidakten sind. Was haben Sie, wenn Sie jetzt zurückblicken, an der Hochschule gelernt, was Sie sich nicht hätten selbst beibringen können?
Das ist eine sehr interessante Frage. Kann ich gar nicht so gut beantworten. Ich glaube, es gibt einfach ganz, ganz viele Grundlagen, die man vermittelt bekommt, wie Bücher funktionieren, wie man Seiten aufbaut, wie man überhaupt Geschichten entwickelt. Also das ging ja auch schon bei uns los mit, wir starten erstmal mit ganz kleinen Gegenständen, aus denen entwickeln wir dann eine Geschichte, was passiert mit denen. Und ich weiß gar nicht, ob das so von mir heraus irgendwie so gut und einfach weitergegangen wäre. Und man sammelte auf dem Weg in mehreren Jahren einfach ganz, ganz viel Wissen nebenbei mit, aber man kann auch einfach, hat die Möglichkeit, so wahnsinnig viel auszuprobieren. Also es gibt einfach viele Werkstätten, man kann viele Drucktechniken ausprobieren. Und was mir aber so im Nachhinein, glaube ich, irgendwie mit am wichtigsten ist, ist ein ganz großer Austausch mit Mitstudierenden, die da mit mir zusammen unterwegs waren, mit denen ich auch immer noch spreche. Ich bin ja jetzt auch schon 6, 7 Jahre raus aus der Uni und die sind halt auch immer noch da und mit denen kann ich mich immer noch austauschen und die sind halt auch an den Universitäten und das sind halt dann auch nicht nur die Dozierenden, sondern auch die Menschen, die da mit einem zusammen studieren, die einen dann noch begleiten.
War denn das auch Ihr ursprünglicher Plan, dass Sie Bilderbücher machen?
Ich glaube nicht so richtig. Ich muss mich da auch immer ein bisschen mal zurückerinnern. Ich glaube, ich habe auch an der Uni schon viel Bilderbuch gemacht, aber ob das jetzt so ganz klar war, ich glaube, das war nicht so ganz klar, dass das auf jeden Fall Bilderbücher werden. Ich habe auch nach der Uni auch Aufträge, Illustrationsaufträge gemacht für Zeitschriften, für Magazine. Also so ganz eindeutig war das nicht die Ausrichtung.
Es war ja so, dass kaum stellte sich die Aufmerksamkeit und der erste Erfolg ein, da kam die Pandemie. Wie haben Sie die Corona-Jahre ohne Öffentlichkeit, Lesungen erlebt und konnten Sie vielleicht die Zeit für ein spezielles Projekt nutzen?
Das war tatsächlich eine ganz schwierige Zeit. Ich habe mich kurz bevor es losging mit der Pandemie entschlossen, das erste Mal seit 10 Jahren mal meinen Nebenjob zu kündigen und mal richtig loszulegen mit der Selbstständigkeit. Ich hatte einen großen Preis gewonnen für mein erstes Buch und dachte, jetzt wage ich es mal. Anfang 2020 wollte ich dann mal richtig loslegen und dann wissen wir alle, was passiert ist. Das war auch ganz schwierig. Also Lesungen habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel gemacht, aber es gab zum Beispiel einfach keine Messen, wo man sich irgendwie austauschen konnte. Und ich habe die Zeit genutzt und habe tatsächlich versucht, ein zweites Bilderbuch zu machen, was ich auch selber geschrieben habe und habe versucht, das dann auch irgendwie an Verlage zu bringen. Und das hat in der Zeit einfach gar nicht funktioniert und das mag irgendwie daran an dem Projekt gelegen haben. Ich glaube auch, dass es einfach wahnsinnig schwierig war, mit Leuten in Kontakt zu kommen und überhaupt über Projekte sprechen zu können. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit auf jeden Fall.
Über Nebenjobs sprechen wir ganz am Ende nochmal. Bäume, so hört man oft, sind für Illustratorinnen und Illustratoren durchaus eine Herausforderung. Ihnen scheinen sie besonders zu liegen. 2024 erschien ein Bilderbuch mit dem Titel »Ich wäre gern ein Baum«, der Text von Andrea Hensken, eine Geschichte über Flucht, Heimat und Entwurzelung. Ein Kind wünscht sich, ein Baum zu sein, verbunden mit der Erde, nicht verpflanzbar und allen Schutz bietend, ein Ort der Geborgenheit. Wie kam diese Geschichte zu Ihnen?
Da wurde ich das erste Mal tatsächlich ganz klassisch angefragt vom Verlag, von der Lektorin Karin Gruß. Und da wurde ich über den Peter Hammer Verlag angefragt, ob ich das gerne illustrieren möchte. Mir wurde auch gesagt, es liegt an meiner Arbeit und nicht nur daran, dass ich schon einen tollen Baum gezeichnet habe in der Vergangenheit. Das wäre nicht der alleinige Grund gewesen. Das fand ich ganz reizend. Da wurde ich angefragt dafür.
Wenn man sich dieses Buch anschaut, dann sind Ihre ungewöhnlichen Perspektiven sehr auffällig. Von schräg unten, von schräg oben, aus besonderen Winkeln. Es sieht so aus, als ob der Blick nochmal in sich gedreht wäre. Wie erarbeiten Sie sich einen fremden Text?
Das war jetzt das erste Mal, dass ich mit einem Text für ein Bilderbuch gearbeitet habe, den ich nicht selber geschrieben habe. Und ich war auch ganz aufgeregt erstmal, als ich das erste Mal die Datei geöffnet habe und das gelesen habe. Da gibt es noch keinen richtigen Plan, wie ich das immer mache, weil das noch sehr neu ist. Und in diesem Fall war das so, dass da eigentlich sofort ganz, ganz viele Bilder schon losgestartet sind in meinem Kopf, als ich das erste Mal durchgelesen habe. Das geht dann aber auch ganz klassisch weiter, dass ich mir das durchlese und ganz viele Skizzen mache und einfach Ideen sammle und dass sich dann das alles von Bild zu Bild entwickelt. Ja, in diesem Fall war das einfach so eine ganz spannende Überlegung, wie kann man bei diesem Baum ganz viele verschiedene Perspektiven einnehmen und den so bespielen und sich den aus allen Ecken anschauen.
Arbeiten Sie analog oder digital?
Ich habe ganz, ganz, ganz lange mein gesamtes Studium analog gearbeitet, ganz aufwendig, sehr grafisch, meistens auch immer schwarz-weiß. Ich habe ganz viel mit Tusche gezeichnet, habe mir auch in der Pandemie tatsächlich ein iPad gekauft und damit angefangen zu zeichnen und hatte vorher aber nie gedacht, dass ich irgendwie digital arbeiten werde, also zeichnen werde, weil ich immer dachte, das passt nicht zu mir, das wird nichts. Aber es hat sich herausgestellt, wir sind da doch ein gutes Team. Ich habe mich da ganz gut reingearbeitet und zeichne tatsächlich die meisten Schwarz-Weiß-Zeichnung erstmal, die Reihenzeichnungen tatsächlich auf dem iPad mittlerweile und mische dann ganz, ganz viel mit analogen Dingen, die ich einscanne oder doch nochmal zeichne und dazusetze. Und das ist jetzt so ein großer Mischmasch ein bisschen.
Wenn man Ihre Farbgebung betrachtet, dann sind die Farben alle eher gedeckt. Das Pastellige, das Zurückgenommene liegt Ihnen. Neon ist überhaupt nicht Ihr Ding, aber rosa. Und zwar ein ganz zartes, so ein altes Rosa fast. Also auf dem Cover von Ich wäre gern ein Baum ist der Stamm des Baumes rosa. Die tollen Skelette der Dinos sind rosa. Der Dampf eines guten Essens ist rosa. Was ist das mit Ihnen und dem Rosa?
Oh, das ist auch noch keinem aufgefallen. Da muss ich jetzt auch zum ersten Mal drüber nachdenken. Ich glaube, es ist eine sehr schöne Farbe. Dieses Pastellige ist, glaube ich, so ein bisschen so ein kleiner Weg, den ich da beschreite mit der Farbe. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich eigentlich ganz, ganz lange gar nicht mit Farbe gearbeitet habe, sondern einfach schwarz-weiß und da auch gerne versucht habe, sehr kontrastreich zu arbeiten. Und die Farbe und ich, wir müssen noch so ein... Wir haben da noch einen Weg vor uns, glaube ich. Ich glaube, ich würde gern immer so ein bisschen kräftiger auch arbeiten, aber es ist immer noch so ein Heranwagen gerade. Es ist noch ein kleiner Prozess.
Es ist aber sehr schön und in sich vor allen Dingen völlig stimmig.
Ich glaube auch, dass das erstmal so schwierig ist, das noch rauszufinden, weil ich ja eine sehr feine Art habe zu zeichnen. Auch gerade bei dem ersten Buch gab es ja noch diese ganz vielen, ganz feinen Pünktchenstrukturen, die ich da immer einsetze. Da kann man natürlich auch nicht einfach Farbe ganz stumpf dagegen knallen, sondern das muss man ja auch so ein bisschen schauen, was da für unterschiedliche Qualitäten dann so zusammenarbeiten können. Und genau, bis jetzt ist das dann eher so eine bisschen zurückgenommenere Art in der Farbe.
In diesem Jahr, im Jahr 2025, erschienen dann gleich zwei Bücher. Erneut ein Buch mit Andrea Hensken und wieder zum Thema Flucht, wir Kinder im Zug. Die Geschichte, ein Zug beheimatet 120 Kinder unterschiedlichen Alters, während das Land im Krieg ist. Der Zug steht in einem sicheren Gebiet und jeden Sonntag fährt er auf eine Brücke für 6 Minuten. Dann können die Kinder ihren Eltern winken, die unten auf Wiesen warten und eben auf die Kinder warten. Ein Junge ist dann sehr traurig, denn ausgerechnet an seinem Geburtstag fehlt sein Vater. Das ist natürlich auch immer direkt mit Ängsten verbunden, wenn man sich vorstellt, das Land ist im Krieg oder in dem Land passieren Dinge, die eben den Alltag sehr stark beeinflussen, dass dem Vater was passiert sein könnte. Aber dann hält der Zug außer Plan am Bahnhof und der Vater reicht dem Jungen ein Geburtstagspaket. Trotz des eigentlich schweren Themas gelingt es Ihnen, die guten Seiten durch Ihre Illustrationen in den Vordergrund zu rücken. Der Zusammenhalt und dadurch auch vor allen Dingen eine Art Geborgenheit. Dieser Junge, von dem ich spreche, heißt Sergej. Das klingt ukrainisch. Und auch das Cover Ihres Buches ist ja blau und gelb gehalten. Fiel Ihnen das leicht, dieses Buch zu machen, weil Sie sich auch schon in einem Sachbuch mit der Ukraine und der Situation der Ukraine auseinandergesetzt haben?
Das Buch ist mir nicht leicht gefallen, aber das hat nicht mit dem Thema zu tun. Das hat irgendwie auch da mit Textarbeit zu tun und wie man Dinge darstellen kann. Aber das hat jetzt nicht mit dem Buch, was ich schon mal gemacht habe, zu tun, dass ich da einen besonders guten Zugang hatte. Ich glaube, das ist auch ein universelles Thema, was da behandelt wird. Also unabhängig davon, ob das jetzt gerade wirklich aktuelles Kriegsgeschehen beinhaltet oder nicht, würde ich sagen, ist das ein herausforderndes Thema. Und so der Zugriff zu diesem Ukraine-Thema direkt, was ich schon mal hatte vor ein paar Jahren, hat das jetzt nicht leichter oder schwerer gemacht.
Aber Sie haben schon die Ukraine im Hinterkopf gehabt durch Ihre Farbgebung, oder nicht?
Also ich habe es im Hinterkopf gehabt, aber auch das Cover ist jetzt nicht dadurch entstanden mit der Farbgebung. Da haben wir tatsächlich sehr viel rumprobiert und das hat einfach einen tollen Kontrast ergeben tatsächlich. Wir haben da noch auch ein bisschen versucht, die Schrift ist ja dann auch so rot-orange, da auch noch ein bisschen gegenzugehen, damit es nicht so ganz nur in die Richtung geht.
Was sind denn so Schwierigkeiten, von denen Sie jetzt gesprochen haben, also mal über das Thema hinaus, die man mit so einem Text haben kann?
Ich fand den ganz anders als den ersten Text. Ich habe ja schon das erste Buch mit Andrea Henskin zusammen gemacht für den Peter Hammer Verlag. Und da gab es jetzt auf jeden Fall einen ganz reichhaltigen Text mit ganz, ganz vielen Beschreibungen und ganz vielen Details. Und dann ist es für mich so eine Herausforderung oder Überlegung, was kann ich jetzt noch als Illustratorin dazugeben? Was kann ich auf der Bildebene noch schaffen, was wir jetzt noch nicht im Text sehen? Genau, das war so ein bisschen die Herausforderung jetzt an dem Text, was ich noch dem Ganzen beigeben kann. Und da habe ich mich halt dafür entschieden, eine bestimmte Stimmung zu schaffen und einen Raum zu schaffen, der nochmal etwas transportiert und so gewisse Gefühle transportiert. Oder in einigen Bildern wird es auch eigentlich sehr abstrakt auf einigen Seiten. Und das ist so der Versuch, ja, da auch nochmal ein bisschen freiere Räume zu schaffen auf der Bildebene.
Ich erinnere mich an eine Zusammenarbeit zwischen Hermann Schulz, dem Autor und damaligen Verleger des Peter Hammer Verlags, und Tobias Krejci, wo Hermann Schulz später seinen Text nochmal verändert hat, um Tobias Krejci mehr Freiheit zu geben. Sind Sie auch mit der Autorin im Dialog während der Arbeit?
Bei dem Buch eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich die gesamte Zeit mit der Lektorin gearbeitet, die da irgendwie so das Bindeglied ist zwischen uns beiden.
Das zweite Buch aus dem Jahr 2025 stand gerade auf den besten 7 der besten Liste des Deutschlandfunks und ist nominiert als Wissensbuch des Jahres. Kolossale Katastrophe. Ein Buch, das Sie als Autorin auch verantworten. Ein kleiner Junge besucht das Dino-Museum und als am Ende des Tages der Vogel des Hausmeisters seinen Rundflug durch das Museum startet, erschrickt er so sehr, dass er in die riesigen Dinosklette fällt. Was übrig bleibt? Ein Knochenhaufen. Alle Erwachsenen und Kinder helfen nun mit, die ganze Nacht alles wieder zusammenzubauen. So viele Knochen. Sieht es jetzt wirklich aus wie vorher? Also hier geht es auch um Zusammenhalt und ein Miteinander nach einem Unglück, kann man fast sagen. Ist das für Sie ein bisschen so ein Lebensthema?
Dass Unglücke passieren?
Nee, denn der Zusammenhalt.
Ja, worauf ich jetzt wieder komme. Ach, das wäre schön. Also ich glaube, dass es nicht ein Hauptthema ist oder dass ich das geplant hätte, das so als Thema zu machen. Das war es jetzt nicht. Also das war nicht mein Ausgangspunkt, dass ich darüber jetzt auch ein eigenes Buch machen möchte. Ich glaube, da kommt dann auf jeden Fall in der Arbeit, kommen dann Themen raus, die da so schlummern in einem und die man auch darstellen kann dann an der Stelle. Aber so ein durchgehendes Thema ist es jetzt vielleicht nicht.
Was war denn die Ausgangsidee? Eine Angstfantasie? Man könnte in ein Kunstwerk oder eben in dem Fall in ein Dinosklett fallen?
Nee, das war keine Angstfantasie. Ich glaube fast so ein bisschen, dass man was schon richtig Verbotenes anstellt. Dass einem was wirklich, wirklich Dolles, gar nicht mal, dass es einem passiert, sondern vielleicht sogar, dass ein Kind mit Absicht was kaputt macht oder sowas. Und dass wirklich was gigantisch Großes kaputt geht. Das war wirklich so eine Art Impulsidee, was man damit machen könnte. Und dann kam halt sofort die Idee, so ein riesiges Skelett in einem Museum kaputt gehen zu lassen. Und ich fand, es war so ein wirklich großer Effekt, mit dem man dann einfach wunderbar spielen kann, was dann passiert. Also am Anfang war es auch noch gar kein Versehen, sondern fast so was Impulshaftes. Wie könnte das passieren? Ist das vielleicht sogar mit Absicht passiert? Aber es ist dann ein bisschen mehr aus Versehen geworden.
Ist dann doch ein Unfall geworden.
Es ist dann doch ein Unfall geworden.
Ja. Sehr schön ist ja in diesem Buch die Verbindung von Sachinformation und erzählter Geschichte, also die Knochentafeln und Auflistungen der ganzen Knochen. Das hat Ihnen vielleicht auch die Nominierung verschafft als Wissensbuch. War das von Anfang an klar, dass Sie so eine Kombination machen?
Nee, also ich glaube, das ist jetzt auch schon ein großer Zufall mit dieser Nominierung. Ich freue mich sehr. Ich bin aber auch ein bisschen überrascht. Das ist schon einfach in erster Linie der Ort, dieses Naturkundemuseum. Das ist wirklich an das Naturkundemuseum in Berlin, in dem ich auch viel war als Kind, angelehnt. Und das sind einfach Räume, die mich interessieren. Ich finde diese Tafeln toll. Ich finde diese Aufzählungen und Aufreihungen toll. Ich finde die Gegenstände toll. Ich wollte das tatsächlich einfach sehr gerne zeichnen und diesen Ort gerne verwenden. So richtig um Wissensvermittlung ging es da in erster Linie nicht. Das ist so ein bisschen zufällig gerade entstanden, obwohl ich auch schon immer große Lust hatte, mal ein Sachbuch zu machen oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass da stehen auch keine Beschreibungen dran an Knochen oder Fossilien. Also das ist wirklich eher so ein allgemeiner Raum, der da dargestellt wird.
4 Bücher in 6 Jahren, sprechen wir über Geld. Wie lange brauchen Sie für ein Buch? Und wie geht das dann im wirklichen Leben?
Ich brauche auf jeden Fall zu lang für ein Buch, damit sich das, was man da als Vorschuss, als Honorar bekommt, wirklich lohnt. Also ich arbeite relativ langsam, glaube bestimmt auch langsamer als andere Leute, aber ich mache das sehr langsam, ich mache das sehr sorgfältig und das ist auf jeden Fall kein gutes Geschäft, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist sehr, sehr schwierig auf jeden Fall mit den Honoraren, die es da aktuell gibt.
Das heißt, Sie haben auf jeden Fall einen Job nebenher.
Genau, jetzt, also ich habe immer viel nebenbei gearbeitet im Studium und auch aktuell.
Was machen Sie?
Ich arbeite in Hamburg in einem kleinen Programmkino und sitze da abends gerne mal an der Kasse und verkaufe da Karten und lasse die Leute ins Kino und berate, wo es hingehen soll.
Ist denn das ein angestrebtes Ziel, tatsächlich nur von der Illustration zu leben? Oder ist nicht vielleicht auch genau so eine Arbeit nebenher auch noch eine gute Bereicherung?
Ich kenne das tatsächlich gar nicht anders als das Konzept, wie es gerade ist. Und mir gefällt das auch total gut. Ich verbringe ja sehr viel Zeit alleine bei mir zu Hause und an meinem Schreibtisch und kann das auch total genießen, loszufahren und meinen Job dann zu machen. Ich kann das auch genießen, wenn ich ein Projekt bearbeite, was dann gerne mal 3-4 Monate dauert, dass ich bei meinem Nebenjob abends einfach die Tür abschließe und nach Hause gehen kann. Und dann ist auch ein Tag oder eine Schicht abgeschlossen. Und das tut mir sehr gut, dass dann auch Dinge erstmal erledigt sind. Ich glaube, dass es trotzdem wichtig wäre für den Wert der Arbeit, für den Wert der Kunst, der Illustrationskunst und für die Bücher, die man da macht, angemessener bezahlt zu werden, damit man theoretisch auch davon leben könnte. Also nur das Konzept mit dem, das ist auch ganz gut, einen anderen Job noch zu machen, das ist irgendwie ganz schön und gut, aber es wäre natürlich trotzdem wünschenswert, wenn es überhaupt ginge.
Die Wertschätzung fehlt.
Ja, würde ich sagen.
Sie arbeiten gerade an einem Buch für Erwachsene. Das ist selten, dass Bücher für Erwachsene bebildert werden. Das kommt bei der Büchergilde vor und beim Aro Verlag. Dürfen Sie schon ein bisschen was verraten, was Sie gerade machen?
Ja, ich darf ein bisschen was verraten, genau. Ich arbeite gerade für die Büchergilde. Das Buch wird im Frühjahr nächsten Jahres rauskommen. Und das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Und zwar ist das ein Roman von der amerikanischen Autorin Ursula K. Le Guin. Das Buch heißt »Das Wort für Welt ist Wald«, ein Science-Fiction-Roman. So eine ganz, ganz andere Geschichte.
Und was muss man sich da vorstellen? Machen Sie da einzelne Bildtafeln, die dann zwischen den Text gesetzt sind? Oder gibt es da auch mal längere Bildstrecken? Wie kann man sich das vorstellen?
So ganz durchgeplant ist es noch nicht, aber das werden schon auch einzelne Bilder zwischen dem Text. Aber es ist auch für mich das erste Mal, dass ich jetzt einen Roman illustriere. Also so ganz von vorne bis hinten durchgeplant ist das noch nicht. Aber das werden schon wirklich viele Illustrationen in einem Buch, was wirklich toll ist, dass es sowas irgendwie überhaupt in der Erwachsenenliteratur gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Gibt es denn einen Klassiker, den Sie gern mal bebildern würden? Vielleicht ein Kindheitsbuch?
Oh, das ist auch eine gute Frage. Viele Kindheitsbücher sind ja auch Bilderbücher und auch illustrierte Bücher dann für Kinder. Weiß ich gar nicht, ob ich mich da so ranwagen würde. Ich denke da jetzt natürlich auch sofort irgendwie an Ronja Räubertochter oder sowas. Das wäre ganz toll. Aber da bin ich so sehr auch mit meinen Bildern aufgewachsen, dass ich da gar nicht wüsste, ob ich da mich irgendwie rantrauen würde. Es hat mich aber auch noch nie so interessiert, glaube ich, so einen richtig großen Klassiker zu illustrieren. Ich glaube, das ist auch was, womit man gern startet irgendwie, dass man so die Vorstellung hat, man wird dann irgendwann mal einen Peter Pan illustrieren oder sowas. Aber ich glaube, da gibt es auch einfach schon so viel. Und irgendwie habe ich mich immer sehr für Sachen interessiert, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte und die so ein bisschen neu sind und für meinen Kopf ein bisschen was Neues sind.
Also ich kenne diesen Roman, den Sie jetzt bebildern werden, nicht und freue mich da sehr drauf, Hanna Brückner. Unsere Zeit ist zu Ende. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie ins Studio gegangen sind. Man kann die Sendung in der Deutschlandfunk-App nachhören. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.